Radio Sai, Deutschland.
Om Sai Ram. Liebe Hörerinnen und Hörer, das Team von Radio Sai Global Harmony Deutschland begrüßt Sie ganz herzlich. Seit dem 1. Juni 2008 sendet Radio Sai Global Harmony über AfriStream jeden ersten Sonntag im Monat um 11.30 Uhr und 19.30 Uhr als Wiederholung für eine Stunde einen deutschen Beitrag. Heute nun starten wir mit der neuen Sendereihe Lesungen, die jeden dritten Sonntag zur gleichen Zeit ausgestrahlt wird. Wir beginnen mit der ersten Folge einer 10-teiligen Serie aus dem Ramayana, die wir in liebender Verehrung und Dankbarkeit Sri Satya Sai Baba zu Füßen legen. Das Ramayana ist eines der großen indischen Epen und damit eines der bedeutendsten Werke der Weltliteratur. Es schildert das Leben von Rama, einer Inkarnation Gottes. Immer wieder weist Swami in seinen Ansprachen auf die Bedeutung und die Aktualität des Ramayana für unser heutiges Leben hin. Dieses großartige Werk wurde jetzt zum ersten Mal in deutscher Sprache in einer Version von Bhagavan Sri Satya Sai Baba als Hörbuch aufgenommen. Aus dieser Aufnahme hören Sie Auszüge. Swami weist uns im Vorwort des Ramayana darauf hin, dass der äußeren Handlung eine wichtigere, tiefere Bedeutung zukommt. Jede der Personen steht für einen zeitlosen spirituellen Kontext und daraus ergibt sich auch die Bedeutung für unser heutiges Leben. Ich zitiere: Rama ist der Bewohner eines jeden Körpers. Er ist der Atma-Rama, der Rama, die Quelle der Glückseligkeit in jedem Einzelnen. Seine Segnungen, die aus jener inneren Quelle kommen, können Frieden und Glückseligkeit bringen. Weiter heißt es, Sita ist Brahmagnana oder das Gewahrsein des allumfassenden Absoluten, das das Individuum erwerben und wiedererlangen muss, indem es sich der Plackerei im Schmelztiegel des Lebens unterzieht. Betrachte die Erhabenheit des Ramayana und mache damit dein Herz rein und stark. Sei fest gegründet im Glauben daran, dass Rama die Wirklichkeit deines Daseins ist. Hier eine Übersicht der äußeren Handlung. Dasharatha, der Großkönig von Ayodhya, ein Spross der Sonnendynastie, und seine drei Frauen, die Königinnen Kausalya, Sumitra und Kaikeyi, leiden seit langem unter ihrer Kinderlosigkeit. Schließlich empfangen die Königinnen aus göttlicher Quelle die vier Söhne Rama, Lakshmana, Bharata und Shatrughna. Rama, der älteste der Brüder, soll Dasharatha einst auf den Löwenthron folgen. Die Brüder wachsen heran und Rama ist allen ein Vorbild an Tugendhaftigkeit und Liebe. Aufgrund einer Intrige der jüngsten Königin Kaikeyi und ihrer Dienerin Mantara wird Rama für 14 Jahre in den Dandaka-Wald verbannt und ihr Sohn Bharata soll gegen seinen eigenen Willen die Thronfolge antreten. Ramas Frau Sita und sein Bruder Lakshmana folgen ihm in die Verbannung und begleiten ihn in den Dschungel. Dort wird Sita durch eine List von Ravana, dem zehnköpfigen Dämonenkönig, entführt. In der jetzt folgenden ersten Sendung, die die Empfängnis und die Geburt Ramas und seiner Brüder schildert, erfahren sie, wie aus einem bösen Wunsch, durch göttliche Fügung, ein segensreiches Ereignis für die ganze Menschheit wird.
Ravana, der Dämonenkönig von Lanka, hörte von Dasharatha und seinem Ruhm. Er war so von Neid erfüllt, dass er sich entschied, ihn nach einem sicheren Plan zu vernichten, sei es mit fairen oder unfairen Mitteln. Ravana suchte einen Vorwand, um Dasharatha zu einem Kampf herauszufordern. Eines Tages schickte er ihm durch einen Boten die Mitteilung, wenn er ihm nicht Tribut zahle, müsse er sich ihm, Ravana, auf dem Schlachtfeld stellen und seine Überlegenheit im Kampfe beweisen. Diese Forderung widersprach den auf der Welt geltenden moralischen Grundsätzen. Aber welche moralischen Grundsätze achtet ein Dämon, ein Rakshasa schon? Als Dashadatta den Boten sprechen hörte, lachte er voller Spott laut heraus. Noch während der Bote zusah, schoss er scharfe, tödliche Pfeile ab, die Lanka erreichten und die Tore der Stadt verschlossen. Zu den Abgesandten gewandt, sagte Dashadatta:
»Nun, meine Herren, ich habe jetzt die Tore eurer befestigten Stadt gut verschlossen. Euer Meister kann sie nicht öffnen, so sehr er sich auch bemühen mag. Das ist der Tribut, den ich an euren unverschämten Herrn zahle.«
Als die Abgesandten zurückkehrten und Ravana hiervon unterrichteten, fand er zu seinem Schrecken tatsächlich alle Tore fest verschlossen. Die verzweifelten Bemühungen Ravanas und seiner Leute hatten keinen Erfolg. Sie konnten die Tore nicht öffnen. Aber seltsam, als Ravana sich schämte, kehrten die Pfeile nach Ayodhya zurück und die Tore flogen auf. Ravana jedoch beschloss, dass er alle Herrscher der Welt überwältigen müsse. Und in der Erkenntnis, dass er das nur tun könne, indem er göttliche Gnade gewinne, ging er hinaus in die Tiefe des Waldes und wählte eine vorteilhafte, günstige Stelle für seine asketischen Übungen. Ravanas Askese war so intensiv und zufriedenstellend, dass Gott Brahma genötigt war, vor ihm zu erscheinen und anzubieten, ihm zu gewähren, welchen Segen er auch immer von ihm begehrte.
»Ravana, bitte um alles, was du möchtest. Ich werde dir deinen Herzenswunsch erfüllen«, sagte Brahma.
Ravana bewahrte in seinem Geiste die Beleidigung, die er durch Dasharathas Hände erlitten hatte. Er zog in Betracht, dass Dasharatha gar noch mächtigere Söhne bekommen könnte, von denen er noch mehr zu erleiden haben würde. So bat er um den Segen, den er sich wünschte.
»Herr, segne mich mit dieser Gabe der Gnade. Lass kein Kind aus den Lenden Dasharathas geboren werden.«
Da sagte Brahma: »So sei es«, und verschwand augenblicklich von der Szene, damit Ravana keinen weiteren bösen Wunsch äußern könnte, wenn er noch vor ihm stünde. Ravana stolzierte umher, stolz und ohne Furcht, und frohlockte über seine Tapferkeit und seinen Erfolg. Dann kam ihm ein anderer Plan in den Kopf.
»Dasharatha ist jetzt ein junger Mann im heiratsfähigen Alter. Wenn ich mir etwas ausdenke, damit er überhaupt nicht heiratet, wird das meine Sicherheit verdoppeln«, dachte er bei sich.
Als er alles mit Hilfe der Fähigkeiten eines Dämons betrachtete, erkannte er, dass Dasharatha wahrscheinlich die Tochter des Königs von Kosala heiraten würde. So beschloss er, dem Leben der Prinzessin ein Ende zu bereiten. Wem die eigene Zerstörung droht, dem verbiegt sich der Verstand, wie das Sprichwort sagt. Verkleidet betrat er heimlich das Königreich Kosala und entführte die Prinzessin. Er steckte sie in eine Holzkiste und warf sie ins Meer. Ravana hatte nicht die Erkenntnis, dass niemals etwas geschehen kann, was dem Willen Gottes widerspricht. Brahma wollte es anders. Die Holzkiste wurde von den Wellen ans Ufer getragen. Der Platz, an dem sie landete, war ein schönes Erholungsgebiet. Am nächsten Tage, einem Feiertag, besuchte Sumantara, der oberste Minister von Dasharatha, zufällig diesen Ort, um in Ruhe die Probleme des Staates überdenken zu können. Seine Augen fielen auf die Kiste. Er zog sie an Land und öffnete sie. Er war überrascht, darin ein bezauberndes Mädchen zu finden, mit anziehend leuchtenden Augen und einer Aura göttlichen Glanzes. Sumantara überkam Mitleid. Er sprach sanft und freundlich zu dem Mädchen. »Kleine, wie bist du in diese Kiste geraten?« Sie antwortete:
Herr, ich bin die Prinzessin des Königreiches Kosala. Mein Name ist Kausalya. Ich bin mir nicht bewusst, wie ich in diese Kiste kam und auch nicht, wer mich hineingesteckt hat. Ich spielte mit meinen Gefährtinnen in den Gärten des Palastes. Ich kann mich nicht erinnern, was mit mir geschah.
Sumantara war bewegt von ihrer einfachen und aufrichtigen Darstellung. Er sagte:
Zu so einer grausamen List nehmen nur Dämonen Zuflucht. Sie ist jenseits menschlicher Vorstellung.
Ich werde dich zu deinem Vater bringen und in seine Hände zurückgeben. Komm mit mir. Lass uns unverzüglich aufbrechen. Sumantara setzte sie in seinen Wagen und fuhr nach Kosala, wo er sie dem König zurückgab und vor dem Hof alle Einzelheiten berichtete, die ihm bekannt waren. Der König befragte nun seinerseits Sumantara auf mannigfaltige Weise. Er erkannte, dass er kein anderer war als der oberste Beamte am Hofe Dasharathas, des Großkönigs von Ayodhya, und dass sein Herr noch unverheiratet war. Bei dieser Entdeckung wurde er von Freude erfüllt. Er sagte:
Minister, du hast mir mein Kind zurückgebracht und hast es vor dem Untergang bewahrt. Daher habe ich beschlossen, es deinem Herrn zur Frau zu geben. Bitte teile dem König mein Angebot mit.
Er ehrte Sumantara mit der ihm gebührenden Zeremonie und entließ ihn mit dem Priester des Hofes und angemessenen Geschenken. Sumantara erzählte Dasharatha in allen Einzelheiten, was geschehen war. Um seine Zustimmung zu bestätigen, sandte Dasharatha mit dem Hofpriester von Kosala seinen eigenen Hofpriester mit Gaben, die das künftige Geschick begünstigen sollten, zurück. Tag und Uhrzeit wurden festgesetzt. Dasharatha zog zur Hauptstadt von Kosala, begleitet von einem prächtigen Zug von Elefanten, Streitwagen, Reitern und Fußsoldaten. Die Freudenmusik, die mit ihm zog, erreichte den Himmel und hallte wieder vom Horizont. Dasharatha und Kausalya feierten Hochzeit. Und auch von der Erhabenheit und Pracht dieses Festes hallte der Himmel wieder. Der König von Kosala holte Sumantara zu sich heran und sagte:
Du bist derjenige, dem wir diese Herrlichkeit zu verdanken haben. Natürlich, nichts geschieht jemals ohne den Willen Gottes. Trotzdem, wie kann ich meine Schuld begleichen und dir meine Dankbarkeit zeigen? Bitte, achte mein Angebot und nimm es an. Heirate noch heute in meiner Hauptstadt. Wenn du zustimmst, werde ich den heutigen Tag für die Feier dieses freudigen Ereignisses festsetzen.
Dasharatha und Sumantara stimmten diesem Vorschlag zu. Sumantara wurde mit der Tochter von Viradasa aus der Familie der Ganga verheiratet. Die Neuigkeit von der Doppelhochzeit von König und Minister zur gleichen Zeit und am gleichen Ort verbreitete sich in der Hauptstadt, nein, im ganzen Königreich. Das Land war erfüllt von Staunen und Entzücken. Die Feierlichkeiten dauerten 3 Tage. Die Bevölkerung wurde mit Musik, Schauspiel, Tanz und anderen Formen der Unterhaltung versorgt. Tag und Nacht herrschten Freude und Begeisterung. Am 4. Tage machte sich Dasharatha mit seiner Königin und den Höflingen auf die Heimreise nach Ayodhya. Ebenso Minister Sumantara mit seiner Frau und seiner Begleitung. Sie kamen unter lautem Beifall des Volkes in die Stadt. Die Untertanen jubelten über die Hochzeit von König und Minister. Sie tanzten auf den Straßen und schrien »Jai! Jai!« bis ihre Kehlen heiser waren. Sie standen an den Straßen Spalier, um ihre Königin zu sehen. Sie sprengten Rosenwasser auf die Straßen, auf denen die Hochzeitsleute kamen, und hießen sie unter Schwenken von Kampferfackeln willkommen. Dasharatha nahm seine königlichen Pflichten wieder auf und regierte sein Reich mit Liebe und Sorgfalt. Oft machte er mit seiner Gemahlin Ausflüge in den Wald und verbrachte dort glückliche Tage. Aber als die Zeit immer weiter verstrich, über Tage, Monate und sogar Jahre, verdunkelte der Schatten des Schmerzes das Gesicht des Königs, denn die Qual, kinderlos zu sein, peinigte ihn. Der König befragte Priester, Pandits und Minister, und als er erfuhr, dass deren Wunsch die innigsten Gebete Kausaljas bestätigte, heiratete er noch eine andere Frau, Sumitra. Sumitra lebte genau ihrem Namen gemäß. Su bedeutet gut, Mitra bedeutet Freund, denn sie war in der Tat voller geselliger Tugenden. Kausalya und Sumitra waren einander durch Zuneigung verbunden, die viel stärker war als die zwischen einer Mutter und ihrem Kind. Jede der beiden hatte das Verlangen, der anderen Freude zu bereiten. Jede hatte in hohem Maße Standhaftigkeit und Mitgefühl und war frei von Bindungen. Aber obwohl viele Jahre ins Land gegangen waren, gab es keine Vorzeichen, die dem König einen Thronfolger angekündigt hätten. Der König war von Verzweiflung getrieben. Auf Veranlassung der beiden Königinnen heiratete er eine dritte Frau. Es war Kaikeyi, die ausnehmend reizende Tochter des Königs von Kaikeya in Kaschmir. Der König von Kaikeya machte jedoch gewisse Bedingungen, bevor er in die Heirat seiner Tochter einwilligte. Er bestand darauf, dass ein von Kaikeyi geborener Sohn das Recht auf die Thronfolge haben sollte. Wenn der König von Ayodhya dem nicht zustimmen könne, so erklärte er, werde er seine Einwilligung nicht geben. Garga, der Hofpriester, brachte diese Nachricht nach Ayodhya. Kausalya und Sumitra erkannten den heißen Wunsch des Königs an, die Prinzessin von Kaikeya zu heiraten, deren Schönheit überall hoch gelobt wurde. Sie fühlten, dass es die Pflicht einer wahren Ehefrau sei, dem geringsten Wunsch ihres Mannes zu gehorchen und ihr Bestes zu tun, um zur Verwirklichung dieses Wunsches beizutragen. Sie wussten auch sehr wohl, dass das königliche Geschlecht von Ayodhya niemals von einem Sohn entweiht werden könnte, der die Gesetze übertreten würde. So mochte Dashadatta versprechen, dass der Sohn der dritten Frau sein Thronfolger werden konnte. Mit Sicherheit würde ein Sohn von Kaikeyi, geboren in der Dynastie, eine Verkörperung der Rechtschaffenheit sein, frei von Makel. So baten sie ihn ernstlich, die Hände zum Gebet erhoben.
»Herr, welch größeres Glück haben wir als das Deine? Nimm die Bedingungen an, die der König von Kaikeya gestellt hat. Heirate seine Tochter und sichere die Nachfolge der Ragu-Dynastie. Es besteht kein Grund, noch eine Minute länger darüber nachzudenken.«
Die Worte der Königinnen fachten seine natürliche Glut zu einer noch leuchtenderen Flamme an. Der König sandte also Garga mit vielen Geschenken zurück, stimmte den Bedingungen zu und ließ den König wissen, dass er schnell zur Hochzeit folgen werde. Die Zeremonie wurde in verschwenderischer Pracht gefeiert. Dashadatta kehrte in seine Hauptstadt zurück und leuchtete wie der Mond mitten unter den Sternen, als er begleitet von den drei Königinnen im Festzug durch die Straßen zog. Der König behandelte jede von ihnen mit gleicher Achtung, und sie erwiesen sich gegenseitig und dem König gleiche Liebe und Ehrerbietung. Sie liebten ihn aus tiefstem Herzen und fürchteten, ihm zu missfallen. Sie taten ihr Bestes, um seine Wünsche zu erfüllen und sein Verlangen nicht zu behindern, denn sie verehrten ihn als Gott, wie es sich nach der Tradition für eine wahre Ehefrau gehörte. Sie lebten in so inniger gegenseitiger Liebe, dass es schien, als hätten alle drei nur einen Atem, obwohl sie sich in drei verschiedenen Körpern bewegten. Jahre vergingen. Der König und die Königinnen überschritten die Grenze der Jugend und des mittleren Alters und näherten sich dem würdigen Greisenalter. Es gab keine Anzeichen für die Geburt eines Sohnes. So waren die Herzen der Königinnen mit Unrast, Angst und Verzweiflung erfüllt. Obwohl die Frauengemächer des Palastes alle Bequemlichkeiten und Annehmlichkeiten boten, derer man für ein glückliches Dasein bedarf. Eines Abends saßen die vier, der König und seine Königinnen, in einem Raum des Palastes und verbrachten Stunden der Sorge über das Schicksal von Ayodhya, über die Aussichten seines Wohlergehens und seiner Sicherheit, und jeder versuchte, etwas Kluges und Erfreuliches zu sagen. Schließlich erhoben sie sich völlig niedergeschlagen und entschieden, den Lehrer der Familie, Vasishtha, zu befragen und seinen Rat zu befolgen. Bei Morgengrauen wurde Vasishtha höflich gebeten, zu erscheinen. Auch viele Pandits und Ratgeber waren zur Beratung herbeigerufen. Der König legte vor ihnen das Problem dar, einen Nachfolger für die Regierung des riesigen Reiches zwischen den beiden Meeren, des Reichsgebiets, das unter der Herrschaft der Raghu-Dynastie stand, zu finden. Von Verzweiflung überwältigt, bat Dashadatha die Ältesten mit traurigen Worten um ihren wohlwollenden Rat. Vasishtha blieb lange in Gedanken versunken. Schließlich öffnete er seine Augen und sprach folgendermaßen:
»König, du brauchst dich nicht zu grämen. Ayodhya wird nicht herrenlos sein. Es wird das Los einer Witwe nicht erleiden. Dieses Reich wird froh und glücklich sein und gedeihen. Es wird einen ununterbrochenen Reigen von Festen erleben und immer im Grün der Girlanden erstrahlen. Es wird der Wächter des rechten Lebens sein und widerhallen von Musik und Freude. Ich werde nicht zustimmen, einen Prinzen aus einer anderen Dynastie auf den Thron von Ayodhya zu erheben. Die Gnade Gottes ist unerforschlich. Das Gelöbnis der Rechtschaffenheit, das du befolgst, wird dir mit Gewissheit die höchste Freude bringen, einen Sohn zu haben. Zögere nicht länger. Lade den weisen Rishyashringa ein, den Sohn des Vibhandaka, und vollziehe mit ihm als Hohenpriester den heiligen Yaga, das Opfer, der Putrakamishti genannt wird, der Yaga, der vorgeschrieben ist für die, die gerne einen Sohn bekommen möchten. Triff unverzüglich alle für den Yaga erforderlichen zeremoniellen und rituellen Vorbereitungen. Dein Wunsch wird sicherlich erfüllt werden.«
Die Königinnen lauschten diesen beruhigenden Worten, die von Vasishtha mit Nachdruck ausgesprochen wurden. Sie waren von Glückseligkeit erfüllt. Die Knospe der Hoffnung erblühte in ihren Herzen aufs Neue. Sie zogen sich in ihre Gemächer zurück, um aufrichtigst zu beten. Der König suchte in seiner Umgebung die Leute aus, die am geeignetsten waren, als Abgesandte zu Rishyashringa, dem Sohn des Vibhandaka, geschickt zu werden und ihn für diese Aufgabe zur Hauptstadt des Reiches einzuladen. Dann rief er seinen alten Freund Romapada, den König des Staates Anga, herbei und gab ihm die nötigen Anweisungen und die erforderliche Ausrüstung. Am Ufer des heiligen Flusses Sarayu wurden mittlerweile die Vorbereitungen für den Yaga getroffen. In Übereinstimmung mit heiligen Vorschriften wurden herrliche Opferaltäre errichtet. Die Hauptstadt wurde mit Fahnen und Girlanden geschmückt. Wie vorhergesehen kam der große Weise Rishyashringa mit seiner Gemahlin Santa in die Hauptstadt Ayodhya. Die Freude war groß. König Dashadatha hieß den Weisen am Haupttor des Palastes willkommen. Feierlich nahm er an dem berühmten Heiligen die Fußwaschung vor. Er träufelte auf den eigenen Kopf einige Tropfen des Wassers, das durch seine Füße geheiligt worden war. Dann fiel er Vasishtha zu Füßen und bat ihn, von Rishyashringa den genauen Verlauf für das beabsichtigte Opfer zu erfragen. Rishyashringa wünschte, dass die Minister und Gelehrten der vorgeschriebenen Ordnung gemäß Platz nehmen. Er wies auch den König an, sich auf seinen Thron zu setzen. Dann beschrieb er die vorgeschriebenen Vorgänge der Zeremonie, so dass die Hofpriester sie für ihre Leitung beachten konnten. Er gab die Anweisungen so detailliert, dass jeder Einzelne wusste, wo genau in der heiligen Halle er sitzen musste. Der Weise entschied, dass der Jaga am folgenden Tag um 7 Uhr pünktlich beginnen sollte. Die Nachricht verbreitete sich in Windeseile über die ganze Stadt. Vor Morgengrauen war jede Straße mit grünen Girlanden geschmückt. Alle Wege waren voller Menschen, die in Richtung des riesigen offenen Platzes am Ufer des Sarayu drängten, wo das Opfer vollzogen werden sollte. Das Flussufer quoll über von erwartungsvollen Menschen. Rishyashringa betrat mit seiner Gemahlin Santa und dem König und den Königinnen die eigens errichtete Opferhalle. Währenddessen wurden vedische Hymnen vorgetragen und die Musik der Hörner, Blech- und Holzblasinstrumente sowie die Beifallsrufe des Volkes hallten vom Himmel wider. Rishyashringa wurde als Brahma oder Hauptorganisator für den Jaga eingesetzt. Er übertrug verschiedene Aufgaben wie Anbetung, Rezitieren der Schriften, Singen der Mantren, Darbringung von Sühneopfern und so weiter, je nach Befähigung an die Gelehrten. Die Gaben wurden von Rishyashringa selbst unter den vorgeschriebenen Beschwörungsformeln und mit gewissenhafter Genauigkeit in völliger Hingabe und tiefem Glauben dem heiligen Feuer übergeben. Aus dem Feuer, das gemäß den Schriften genährt wurde, erhob sich vor aller Augen eine göttliche Gestalt, die im blendenden Glanz eines plötzlichen Lichtblitzes erstrahlte. Sie hielt ein leuchtendes Gefäß in den Händen. Die ungeheure Menschenmenge, einschließlich der Priester, war wie versteinert vor Verwunderung, Ehrfurcht, Angst und Freude. Alle waren überwältigt von der unerwarteten Flut von Glückseligkeit und Mysterium. Der König und die Königinnen vergossen Tränen der Freude. Sie warfen ihre Blicke auf die göttliche Gestalt und beteten sie mit gefalteten Händen an. Rishyashringa setzte, wie es die Schriften vorschreiben, die Rezitation der Formeln mit unverändertem Gleichmut fort und gab Opfergaben ins Feuer. Plötzlich ertönte eine Stimme von der Himmelskuppe wie am jüngsten Tage. Rishyashringa saß entgeistert da und versuchte, der Botschaft von oben zu lauschen. »Maharaja, nimm dieses Gefäß und gib die heilige Speise, die darin enthalten ist, in angemessenen Teilen deinen 3 Königinnen«, verkündete die Stimme. Daraufhin legte die geheimnisvolle Gestalt, die aus den Flammen aufgestiegen war, das Gefäß in die Hände des Königs und verschwand wieder in den Flammen. Die Freude des Volkes, der Prinzen, Pandits und Priester, die Zeugen dieses großen Ereignisses wurden, kannte keine Grenzen. Bald waren die letzten Rituale vollzogen und der König kehrte in der Prozession zum Palast zurück, das heilige Gefäß, das ihm von den Göttern geschenkt worden war, in den Händen. Die Königinnen vollzogen, wie vom Lehrer geraten, das zeremonielle Bad. Sie betraten den Altarraum des Palastes, in dem sich der Altar der Familiengottheit befand. Vasishtha führte die Zeremonie der Anbetung aus. Die Speise, die die göttliche Gestalt überreicht hatte, wurde in 3 goldene Schalen verteilt. Danach rief Vasishtha Dasharatha herein und sagte:
»König, gib diese Schalen deinen Frauen. Zuerst Kausalya, dann Sumitra und zuletzt Kaikeyi.«
Der König tat wie befohlen. Sie nahmen die Schalen und fielen Vasishtha und Dasharatha zu Füßen. Vasishtha wies sie an, die Speise erst dann zu sich zu nehmen, wenn sie die Füße von Rishyashringa, der den Jaga ausgeführt hatte, berührt hatten. Kausalya und Kaikeyi verwahrten ihre Schalen sicher im Schrein und gingen mit ihren Dienerinnen um ihr Haar zu trocknen, bevor der Haarputz besorgt würde. Indessen stieg Sumitra auf die Terrasse, und während sie ihre Schale auf dem niedrigen Geländer abstellte, trocknete sie ihr Haar in der Sonne, wobei sie die ganze Zeit über ihre eigentümliche Lage nachgrübelte. Sie war die zweite Königin. Der Sohn der Ersten wird den Thron besteigen, wie es sein Recht ist. Der Sohn von Kaikeyi, der dritten Königin, kann den Thron besteigen, dem Versprechen gemäß, das der König bei der Hochzeit mit ihr gegeben hatte. Aber, fragte sich Sumitra, was wird mit dem Sohn geschehen, den ich bekomme? Er wird weder hierhin noch dorthin gehören. Warum überhaupt einen Sohn haben, der als ein Niemand ohne Rang und Namen zu leiden hat? Weit besser, ein Sohn wird nicht geboren, als dass er geboren wird und unbeachtet bleibt. Aber das war nur für einen Augenblick. Schnell beruhigte sie sich wieder. Sie wusste in ihrem Herzen, was die Götter entscheiden, muss geschehen. Niemand kann es aufhalten. Sie erinnerte sich, dass es der Befehl ihres Lehrers und der Auftrag des Königs war. So ging sie zu der Schale, entschlossen, den Inhalt zu verzehren, als, siehe da, ein Adler von irgendwoher geflogen kam und die Schale in seinem Schnabel wegtrug, weit, weit in den Himmel hinauf. Sumitra bereute ihre Achtlosigkeit gegenüber der kostbaren Speise. Sie fühlte, dass der König sehr entrüstet sein würde, wenn er von dem Missgeschick erführe. Sie wusste nicht, was sie tun sollte. Sie ging geradewegs zu ihrer Schwester Kausalya und berichtete ihr die ganze Geschichte. Genau in diesem Moment kam auch Kaikeyi mit ihrer goldenen Schale dorthin, nachdem sie ihr getrocknetes Haar hochgebunden hatte. Die drei liebten einander sehr, wie Schwestern, die mit einem einzigen seidenen Faden der Zuneigung miteinander verbunden sind. Um nun den König mit der traurigen Nachricht nicht zu verletzen, ließen sie eine andere goldene Schale bringen, und Kausalya und Kaikeyi schütteten jede von ihrem eigenen Anteil etwas hinein, so dass alle zusammen im Altarraum ihre Plätze einnehmen konnten. Sie aßen die göttliche Speise, das Payasa, während Rishyashringa seine Segnungen aussprach und die Ältesten und Gelehrten glückbringende vedische Hymnen sangen. Danach kosteten die Königinnen von heilendem Wasser und warfen sich vor dem Altar zu Boden. Sie fielen Rishyashringa zu Füßen und begaben sich in ihre eigenen Paläste. Die Zeit verstrich. Die Nachricht, dass die Königinnen schwanger waren, verbreitete sich unter dem Volk. Die Leiber der Königinnen nahmen ein strahlendes Aussehen an. Der 10. Monat kam. Dienerinnen und Ammen erwarteten das freudige Ereignis und wachten über die Königinnen mit größter Sorgfalt. Da erfuhren sie, dass Kausalya Wehen bekam. Sie eilten zu ihrem Palast. Noch auf dem Wege hörten sie, dass die königliche Gemahlin einen Prinz geboren hatte. Am zweiten Tage gebar Kaikeyi einen Sohn. Die frohen Neuigkeiten erfüllten das ganze Frauengemach mit Freude. Am darauffolgenden Tag kam Sumitra in Wehen, und sie wurde von zwei Söhnen entbunden. Überall wurden glückverheißende Zeichen gesehen. Die frohe Botschaft erfüllte alle mit unermesslicher Freude. Die Erde kleidete sich selbst in Grün. Bäume standen über und über in Blüte. Musik erfüllte die Luft. Wolken ließen duftende Regentropfen fallen, aber nur auf die Gebäude, in denen die Kindlein in ihren Wiegen lagen. Die Freude von Dasharatha kannte keine Grenzen. Während er jahrelang von Kummer geplagt war, weil er keinen einzigen Sohn hatte, gab ihm jetzt die Geburt von vier Söhnen eine unbeschreibliche Zufriedenheit und Seligkeit. Dann bat Dasharatha Vasishtha, den geeigneten Zeitpunkt für die Zeremonie der Namensgebung der Kinder festzusetzen. Der Lehrer der Familie saß einige Sekunden still in Meditation versunken. Er sah, für ihn als Yogi offenbar die kommenden Jahre. Er riss sich selbst aus dieser Vision und sagte:
Maharaja, deine Söhne sind keine gewöhnlichen Sterblichen. Sie haben nicht ihresgleichen. Sie haben viele Namen. Sie sind keine Menschen, sie sind göttliche Wesen, die menschliche Form angenommen haben. Sie sind göttliche Persönlichkeiten. Das gute Schicksal der Welt hat sie hierher gebracht. Ich sehe es als ein außergewöhnliches Glück an, dass ich bei der Zeremonie der Namensgebung dieser göttlichen Kinder amtieren kann.
Die Mütter waren drei, aber der Vater war nur einer. Und so legte Vasishtha fest, dass die 10-Tage-Periode der Unreinheit von dem Tage angezählt wurde, an dem Kausalya ihr Kind gebar. Demzufolge erklärte der Weise den 11. Tag nach der Geburt von Kausalyas Sohn als günstig für die Zeremonie der Namensgebung. Der König fiel in Dankbarkeit für diese Gunst Vasishtha zu Füßen und der Lehrer kehrte in seine Einsiedelei zurück. Auch der Astrologe billigte den Tag und begann, eine Liste der Dinge aufzustellen, die für das Ritual bereitzuhalten waren. Er gab die Liste in die Hände des Oberpriesters und verabschiedete sich dann mit Geschenken beladen, die der König ihm gegeben hatte. Dasharatha hatte Einladungen für die Zeremonie geschrieben und schickte sie an die Lehnsherren, an die Adeligen, Höflinge, Weisen und Gelehrten im ganzen Land. Er adressierte sie, wie es sich für ihren Rang und ihre Stellung schickte. Die Boten, die die Einladungen austrugen, waren Minister, Hofpandits, Beamte und Brahmanen, deren Stellung jeweils dem Rang und der Stellung der Eingeladenen entsprach. 10 Tage vergingen. Die Hauptstadt Ayodhya war geschmückt und strahlte und bot dem Auge einen bezaubernden Anblick. Der Klang der Musik erfüllte die Luft und verbreitete sich in alle Richtungen über das ganze Königreich, so dass sich die Leute verwundert fragten, ob sie himmlische Engel singen hörten. Wohlgerüche wurden auf den Straßen versprüht. Die Stadt quoll über von Besuchern. Nur die Weisen und die Höflinge konnten die inneren Räume des Palastes betreten. Für alle anderen, ob Prinz oder Bauer, wurden eigens Unterkünfte vorbereitet. Man hatte auf dem Hof des Palastes Tribünen errichtet, um allen Gästen und Eingeladenen einen Platz bieten zu können. Sie waren dort so untergebracht, dass sie die Namensgebung mit allen zugehörigen Zeremonien verfolgen konnten. Sehr bald drang Musik aus der Darbarhalle. Man konnte das Singen vedischer Hymnen durch die Brahmanen hören. Die drei Königinnen betraten mit ihren Säuglingen auf dem Arm die fein geschmückte Halle. Sie strahlten wie göttliche Mütter, die Götter Brahma, Vishnu und Shiva tragen. Die Glückseligkeit und das Leuchten, das ihre Gesichter durchdrang, war jenseits des menschlichen Vermögens, es zu beschreiben. Sobald die Menschen sie kommen sahen, stiegen Jai-Rufe aus ihren Herzen auf. Frauen schwenkten glückbringende Lampen vor ihnen. 3 besondere Sitzgelegenheiten waren für sie aufgestellt. Kausalya nahm als erste ihren Platz ein, gefolgt von Sumitra und Kaikeyi. König Dasharatha saß zu Kausalyas Rechten. Die Brahmanen begannen die Zeremonie, wobei sie alle Einzelheiten gebührend beachteten. Sie entzündeten das heilige Feuer, in das sie Opfergaben hineinwarfen, und rezitierten die vorgesehenen Gebetsformeln. Reiskörner wurden verstreut und auf goldene Teller geschüttet. Weiches Seidentuch wurde über dem Reis ausgebreitet, dann wurden die Neugeborenen von den Müttern auf das Tuch gelegt. Das Kind von Kausalya schaute auf Vasishtha, als ob er ein alter Bekannter sei. Es bemühte sich, ihm nahe zu kommen, als ob es seine Gesellschaft schätzte und ihm gern nahe sein wollte. Jeder wunderte sich über das ungewöhnliche Verhalten. Vasishtha war von Freude darüber überwältigt. Er vergoss Freudentränen. Er musste sich die Augen wischen und hatte große Mühe, seine Beherrschung nicht zu verlieren. Einige Reiskörner in der Hand haltend, sagte er,
»Das Kind, zum Entzücken Kausaljas geboren, wird der ganzen Menschheit Freude bereiten. Seine Tugenden werden allen Menschen Trost und Zufriedenheit, Freude und Glück bringen. Die Yogis und Suchenden werden in ihm eine große Quelle der Freude finden. Deshalb soll von diesem Augenblick an sein Name Rama sein, der, der entzückt.«
Vasishtha blickte auf die Zwillinge von Sumitra. Der Ältere, so fühlte er, wird ein Held werden, ein starker Kämpfer und ausgestattet mit ungeheurem Reichtum. Er wusste, dass er Freude daran haben werde, Gott und dessen Gemahlin Lakshmi zu dienen, dass Dienst für ihn wie der eigentliche Lebensatem sein werde. So wählte er den Namen Lakshmana für ihn aus. Sein jüngerer Bruder, das wusste Vasishtha, würde ein furchterregender Vernichter der Feinde sein und obendrein willig den Fußstapfen seiner älteren Brüder folgen. Er segnete ihn deshalb mit dem Namen Shatrughna, der, der die Feinde schlägt. Danach schaute er auf das Kind, das die Quelle von Kaikeyis Freude war. Dieses Kind wird, wie Vasishtha wusste, alle Herzen mit Liebe und Freude erfüllen. Es wird alle durch sein unglaubliches Festhalten an den göttlichen Gesetzen verblüffen. Es wird über seine Untertanen mit großem Mitgefühl und großer Liebe regieren. So gab er ihm den Namen Bharata, der, der regiert. Die Menschen waren glücklich, als sie den Lehrer über die ruhmreiche Zukunft der Kinder sprechen hörten. Sie waren von Liebe zu den Prinzen erfüllt und nannten sie von diesem Tage an Rama, Lakshmana, Shatrughna und Bharata. Die Dienerinnen wie auch viele Angehörige der königlichen Familie hatten große Freude, die Kinder beim Spiel zu beobachten. Wenn sie wieder gegangen waren, pflegte Kausalya darauf zu bestehen, dass die Riten zur Abwehr des bösen Blickes gewissenhaft durchgeführt wurden. Sie war so voller Zuneigung und die Kinder waren ihr so wichtig, dass sie nicht einmal das Vergehen des Tages und den Anbruch der Nacht und die Dämmerung eines neuen Tages wahrnahm. Nicht einmal den Bruchteil einer Sekunde konnte sie sie aus den Augen lassen. Wenn sie ihr Bad nahm oder im Tempel ihr Gebet sprach, waren ihre Gedanken immer bei den Kindern, und sie eilte zu ihnen zurück, so schnell es ihr nur irgend möglich war. All ihre Arbeit verrichtete sie in großer Hast, damit sie mehr Zeit hatte, sich um sie zu kümmern. Eines Tages badete sie Rama und Lakshmana. Sie fächelte ihren Locken wohlriechenden Rauch zu, um sie zu trocknen und zu parfümieren. Sie trug sie zu den goldenen Wiegen. Sie sang liebevolle Wiegenlieder und wiegte sie in den Schlaf. Als sie meinte, dass sie eingeschlafen waren, bat sie die Mädchen aufzupassen, und sie selbst ging in ihre Räume und bereitete das tägliche Speiseopfer für Gott vor, um die Riten der Verehrung auszuführen. Sie nahm den goldenen Teller mit der Speise und brachte ihn Gott dar. Einige Zeit später ging sie wieder in den Altarraum, um den Teller herauszuholen und einen kleinen Teil der Opfergabe den Kindern zu geben. Wie groß war ihr Erstaunen, als sie in diesem Raum vor dem Altar Rama auf dem Boden sitzen sah, die Opfergabe vor sich und mit Entzücken die Speise verzehrend, die sie Gott geweiht hatte. Sie traute ihren Augen nicht. Kausalya fragte sich, »Was sehe ich da? Täuschen mich meine Augen? Ist es wahr? Kann es überhaupt wahr sein? Wie kommt das Kind, das in der Wiege schlief, hierher in den Tempel? Wer brachte es hierher?« Sie rannte zur Wiege und sah neugierig hinein, nur um Rama dort schlafend vorzufinden. Sie vergewisserte sich, dass sie sich nicht täuschte. Dann ging sie zurück zum Tempel, um von dort den Teller mit dem Speiseopfer zu holen, den sie vor die Götterbilder gestellt hatte. Sie fand den Teller leer. »Wie kann das nur sein?« fragte sie sich. Dass sie das Kind im Altarraum gesehen hatte, konnte ja eine Täuschung ihrer Augen gewesen sein. Aber wie war es mit dem leeren Teller? Wie konnte das eine optische Täuschung sein? So war sie hin und her gerissen zwischen Erstaunen und Unglauben. Sie nahm den Teller mit dem Rest der Opfergabe zu sich und eilte zu der Wiege, wo sie die beiden Kleinen beobachtete. Sie konnte sehen, wie Rama etwas in seinem Mund hin und her schob und sich offensichtlich am Geschmack erfreute. Belustigt beobachtete sie sein Gesicht und plötzlich sah sie das ganze Universum sich darin drehen. Sie verlor das Bewusstsein von sich und ihrer Umgebung. Sie stand wie versteinert und starrte mit geblendeten Augen auf das einzigartige Bild, die Allschau, die sich ihr offenbarte. Die Mädchen waren höchst erstaunt über ihr Verhalten. Vor Angst fingen sie an zu schreien, aber sie hörte sie nicht. Eines der Mädchen ergriff ihre Füße und schüttelte sie, bis sie ihre Umgebung wieder wahrnahm. Sie kam mit einem lebhaften Schauer im Nu zu sich. Sie sah die Mädchen um sich herum und vom Wunder verzückt setzte sie sich auf eine Bettstelle. Sie wandte sich zu den Mädchen und fragte sie, »Habt ihr das Kind beobachtet?« Sie antworteten, »Ja, wir sind schon lange hier. Wir haben unsere Augen nicht von ihm gewandt.« »Habt ihr an ihm irgendeine Veränderung bemerkt?« erkundigte sich Kausalya aufgeregt. »Wir haben keine Veränderung bemerkt. Das Kind ist fest eingeschlafen, wie du sehen kannst,« war ihre Antwort. Kausalya hatte ihr Problem. War ihre Vision eine Täuschung? Oder Tatsache? Wenn sie wahr war, warum haben diese Mädchen sie nicht wahrgenommen? Sie dachte lange darüber nach und schließlich tröstete sie sich mit dem Argument, dass, da die Kinder durch göttliche Gnade geboren wären, nur göttliche Offenbarung von ihnen zu erwarten sei. Sie pflegte und hegte sie mit inniger mütterlicher Fürsorge. Sie wuchsen Tag für Tag zu immer größerem Glanz heran, so wie sich der Halbmond zum Vollmond wandelt. Sie hatte unglaubliche Freude daran, die Kinder zu liebkosen, zu kleiden und mit Juwelen zu schmücken. Die Kindheit Ramas war ein einfacher, aber erhabener Teil seines Lebens.
Rama 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 Rakshashe Ravane Bi Hanuman Ji Ramayana 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 Rama Rama Rama
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hörten die erste Folge aus dem Ramayana. Die nächste Folge schildert das Heranwachsen der Prinzen und ihre Ausbildung beim Meister. In einem brillanten, lehrreichen Dialog zwischen König Dasharatha, Ramas Vater, und dem weisen Vishwamitra wird die erste Bewährungsprobe Ramas, der Kampf gegen die Dämonen, vorbereitet. Das vollständige Hörbuch zu Ramayana können Sie in unserem Online-Shop unter folgender Internetadresse beziehen: www.satyasai-buchzentrum.de. Ich wiederhole: www.satyasai-buchzentrum.de. Es verabschiedet sich das Team von Radio Sai Global Harmony Deutschland. Moderation Inge Sadai. Wir hören uns wieder am ersten Sonntag des nächsten Monats 11.30 Uhr und 19.30 Uhr als Wiederholung. Und am dritten Sonntag des nächsten Monats setzen wir die Lesung aus dem Ramayana zur gleichen Sendezeit fort. Om Sai Ram.